Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Der Staat Genf hat versagt.
Au nom de l'État, je présente mes excuses à la famille de Madame Adeline Morel.
Regierungspräsident Bär entschuldigt sich bei der Familie der getöteten Therapeutin. Dann die mächtigste Notenbank der Welt in Frauenhand, Janet Yellen, wird als neue FED-Chefin nominiert. Der brasilianische Autor Ribeiro über die Literatur als Seele eines Landes.
A country with no literature is a country without a soul. And people do not realize that in Brazil.
Und schließlich ein italienischer Schürzenjäger. Aber einer mit Taktgefühl. Giuseppe Verdi zum 200. Geburtstag. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Der mutmaßliche Mörder der Genfer Sozialtherapeutin hätte das Gefängnis nicht verlassen dürfen. Zu diesem Schluss kommt ein Untersuchungsbericht, den die Regierung am Nachmittag präsentiert hat. Er zeigt auch, dass rund um den Freigang des Gefangenen noch viel mehr schiefgegangen sein soll. Sascha Buchbinder.
Der Staat hat versagt. Die administrative Untersuchung der Genfer Regierung lässt in diesem Punkt keinen Zweifel. Regierungspräsident Charles Bär entschuldigte sich deshalb in aller Form bei der Familie der vermutlich von einem Häftling ermordeten Sozialtherapeutin.
Je tiens à dire que l'État a failli dans sa mission de protection de ses collaborateurs et collaboratrices. Et j'aimerais terminer cette présentation et en disant très clairement, au nom de l'État, je présente mes excuses à la famille de Madame Adeline Morel.
Der frühere Regierungsrat Bernhard Ziegler hat die Umstände untersucht, die die Ermordung der Therapeutin möglich machten. Und sein Urteil ist klar, dieser Mann hätte nie freikommen dürfen.
Qu'il fallait absolument pas laisser sortir ce détenu pour le moment d'un milieu fermé ou sécurisé, qu'il fallait surtout pas le mettre dans un milieu ouvert.
Doch die Therapieabteilung des Genfer Gefängnisses Jean Dollon führte offenbar ein Eigenleben, setzte sich über geltende Gesetze hinweg, so der Vorwurf. Eindeutige Warnungen zweier Gutachter wurden übergangen. Warnungen von Mithäftlingen ignoriert. Selbst die Ängste von Mitarbeitern führten nicht dazu, dass die Leitung der Spezialabteilung die Notbremse zog. Stattdessen wurde weiterhin die Freilassung des gefährlichen Häftlings vorbereitet. Dem Mann wurde eine Reiztherapie verordnet und er durfte sich dazu sogar ein 20 Zentimeter langes Messer kaufen, um Pferdehufe zu pflegen. Unter den Augen seiner Aufseher beschaffte er sich so die mutmaßliche Tatwaffe. Im Zentrum der Kritik steht derzeit die Direktorin der Spezialabteilung. Sie ist krankgeschrieben und muss mit einem Strafverfahren rechnen. Der Untersuchungsbericht wurde von der Regierung umgehend an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.
Sascha Buchbinder. Und jetzt hat Miriam Knecht die weiteren Nachrichten des Tages.
Ausländische Steuersünder in der Schweiz sollen ihrem Land in Zukunft auch spontan gemeldet werden können und nicht mehr nur auf Anfrage. Der Bundesrat stimmt einem entsprechenden Abkommen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der OECD, zu. Laut Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf haben bereits über 50 Länder dem Abkommen zugestimmt. Diese gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen sei damit faktisch zu einem Standard geworden. Die spontane Meldung von Steuersündern an das betroffene Land sei in schweren Fällen vorgesehen. Kleine Anlagen zur Erzeugung von Solarstrom können künftig leichter auf Hausdächer montiert werden. Sie brauchen vor dem Bau keine Plangenehmigung mehr. Der Bundesrat hat die Verordnung dazu geändert. Das Starkstrominspektorat muss künftig nur noch Photovoltaikanlagen genehmigen, die eine höhere Leistung als 30 kV-Ampere aufweisen. Bei den kleineren Anlagen werde eine Abnahmekontrolle vorgesehen. Und die Sicherheit werde periodisch kontrolliert, schreibt das Bundesamt für Energie. Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an die US-Forscher Martin Karplis, Michael Levitt und Arye Warshall. Mit ihren Forschungen haben sie die Basis für Computermodelle gelegt, mit denen sich das Verhalten von Molekülen exakt simulieren lässt. Insbesondere lässt sich auch berechnen, wie mehrere Stoffe miteinander reagieren, was im Chemielabor kaum möglich ist. Auf der Mittelmeerinsel Lampedusa haben die Spitzen der EU und der italienischen Regierung Europa zu mehr solidarischem Handeln aufgerufen. Es brauche eine gemeinsame und aktive Migrationspolitik, sagten Kommissionspräsident Barroso und Ministerpräsident Letta. Barroso sagte Italien 30 Millionen Euro zu, um die Lage im Aufnahmezentrum auf der Insel zu verbessern. Vor Lampedusa war am vergangenen Wochenende ein Boot mit Hunderten von Migranten aus Afrika gesunken. Bisher haben Taucher 290 Leichen geborgen. Die russischen Behörden erheben gegen die wegen Piraterie angeklagten Greenpeace-Aktivisten neue Vorwürfe. Auf dem Greenpeace-Schiff seien Drogen und andere illegale Güter entdeckt worden, teilten die Ermittler in Moskau mit. Die Fahnder hätten Morphium und Mondstroh beschlagnahmt. Greenpeace erklärt auf seiner Internetseite, es könne sich dabei nur um Medikamente handeln, die laut internationalem Seerecht in der Schiffsapotheke mitgeführt werden müssten. Die 30 Greenpeace-Umweltschützer hatten versucht, auf eine Ölbohrplattform des russischen Staatskonzerns Gazprom zu gelangen, um auf Umweltrisiken aufmerksam zu machen. Russland will sie wegen Piraterie verurteilen lassen. Dafür drohen ihnen bis zu 15 Jahre Haft. Eine erwachsene Person in der Schweiz besitzt ein Vermögen von durchschnittlich 470.000 Franken. Das ist so viel wie sonst nirgendwo auf der Welt. Die Grossbank Credit Suisse hat diese Pro-Kopf-Vermögen der einzelnen Länder berechnet und spricht bei der Schweiz von einem neuen Rekordwert. Das weltweite Durchschnittsvermögen pro Person sei nur ein Zehntel so groß, also gut 47.000 Franken. Auch das sei ein neuer Höchststand. In der Schweiz ist die Luft in den letzten 25 Jahren sauberer geworden. Allerdings wurden auch im letzten Jahr zu viel Ozon, Feinstaub und Stickstoffdioxid gemessen, wie das Nationale Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe bekannt gibt. Die Grenzwerte seien überschritten worden. In der Schweiz und ihren Nachbarländern würden immer noch zu viele Schadstoffe ausgestoßen. Das Beobachtungsnetz hält fest, es sei wichtig, bei allen Entscheiden über Verkehr, Energie, Finanzen oder Landwirtschaft auch die Auswirkungen auf die Luftqualität zu berücksichtigen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.755 Punkten, minus 0,9%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.780 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.23.06 gehandelt, der Dollar zu 91.06. Das Wetter? Morgen Donnerstag regnet es kräftig und die Schneefallgrenze sinkt bis gegen 1000 Meter, örtlich sogar noch tiefer. Es wird kühl und windig bei 8 bis 12 Grad, im Tessin bei 15 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Es geht hier um Steuerfragen zwischen der Schweiz und der EU, da macht sich Konfusion breit. Und auf Lampedusa gab es einen unfreundlichen Empfang. Brüssel lässt sich dort blicken, aber mit wenig im Gepäck. Weiter die erste Frau an der Spitze der US-Notenbank, die große Sorge des Internationalen Währungsfonds, die Chemieforschung im virtuellen Raum. Dann der brasilianische Melting Pot ist längst zerbrochen. Autor Ribeiros Verhältnis zu seinem Land, vom Hohelied zum Requiem. Und genau darin kennt sich auch Giuseppe Verdi aus. Ein Besuch quasi bei ihm zu Hause in der Nähe von Parma. Noch vor den Sommerferien hat die EU ein Mandat für Verhandlungen verabschiedet, um das Zinsbesteuerungsabkommen mit der Schweiz neu auszuhandeln. Heute jetzt hat auch der Bundesrat einen Entwurf gutgeheißen. Nur jetzt sagt Finanzministerin Evelyn Mittmer-Schlumpf, die EU wolle gar nicht über den automatischen Informationsaustausch verhandeln. Ja, was gilt denn jetzt, Oliver Washington?
Wenn die Schweiz und die EU über das Bankgeheimnis sprechen, kommt Algirdas Schemeta ins Spiel. Der Kommissar für Steuerfragen ist bekannt für seine oftmals forschen Statements. Ende Juni war er in Bern auf Besuch bei Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Damals sagte er vor den Medien, die EU wolle mit der Schweiz über den automatischen Informationsaustausch verhandeln.
It's very important that automatic exchange of information is clearly on the table and that we negotiate this subject.
Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf stand bei der damaligen Medienkonferenz neben Algirdas Schemeta. Zu seinen Äußerungen sagte sie nichts und verwies auf später. Heute ist es soweit und die Finanzministerin widerspricht dem EU-Kommissar.
Die EU hat als EU-Kommission gar kein Mandat, mit uns über einen automatischen Informationsaustausch zu diskutieren.
Es dürften wohl beide ein wenig recht haben. Algirdas Schemeta stützt sich bei seiner Aussage auf das politische Ziel der EU, den automatischen Informationsaustausch auch mit der Schweiz einzuführen, während Evelyn Wittmer-Schlumpf vom konkreten Text des EU-Mandats ausgeht. Dieser spricht eben nicht explizit vom Informationsaustausch. Wobei dieser Streit zwischen der Schweiz und der EU mehr und mehr in den Hintergrund tritt, denn in den letzten Wochen ist einiges passiert. Die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, die G20, haben den automatischen Informationsaustausch auf 2015 zum neuen Standard erklärt. Und dabei wird immer klarer, dass die Schweiz und die EU zu eigentlichen Partnern werden, nämlich bei der Definition eines neuen weltweiten Standards für den AIA, den automatischen Informationsaustausch. Die Finanzministerin sagte dazu vor den Medien:
Wir brauchen Partner, die in etwa die gleichen Vorstellungen haben. Was kann denn ein solcher AIA überhaupt beinhalten und wo sind die Grenzen, wo sind auch die rechtsstaatlichen Grenzen? Und da sind wir jetzt mit verschiedenen EU-Staaten zusammen daran, einmal zu definieren, was ist dann das Mindestkonzept, das man haben muss.
Bei der Definition des neuen Standards arbeiten die Schweiz und die EU also zusammen. Bilateral bekämpfen sie sich noch ein wenig, wobei die Schweiz wird auch der EU den automatischen Informationsaustausch zugestehen müssen. Es ist undenkbar, dass die beiden Seiten ihre Vorstellungen eines neuen Standards gemeinsam vorantreiben, die Schweiz diesen der EU dann aber verweigert. Insofern spielt es keine Rolle, ob die Schweiz und die EU bei der Revision des Zinsbesteuerungsabkommens jetzt auch über den Informationsaustausch verhandeln oder nicht. Die Entwicklung geht so oder so in diese Richtung,
meint Oliver Washington. Der Aufschrei nach der Flüchtlingstragödie von Lampedusa war groß, auch bei den Politikern in Brüssel. Aber es bleibt vorerst beim Aufschrei. Ihre Politik wollen die EU-Innenminister nicht ändern. Allenfalls später, wenn eine Arbeitsgruppe zu neuen Schlüssen kommt. Heute reiste EU-Kommissionspräsident Barroso immerhin persönlich nach Lampedusa, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Jan-Christoph Kitzler von der ARD.
Kein freundlicher Empfang war das für EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso und Italiens Regierungschef Enrico Letta. Am kleinen Flughafen von Lampedusa gab es gleich nach der Landung Protestchöre, Basta-Rufe und Beschimpfungen. Vergogna, Schande war ein Wort, das nach der Landung besonders häufig zu hören war. Auf dem Flughafen wurden die Besucher gleich heftig mit dem Unglück konfrontiert, das sich in der vergangenen Woche ereignet hatte. In einem Hangar stehen die inzwischen fast 300 Särge mit den Todesopfern, die in den vergangenen Tagen geborgen worden waren. Die Menschen auf Lampedusa sind verzweifelt, nicht nur wegen der Toten, die man geborgen hat, sondern auch wegen der vielen, die lebend hier angekommen sind. Eine Inselbewohnerin bringt es auf den Punkt.
Diventata veramente insostenibile la cosa.
Es ist unhaltbar geworden. Im Flüchtlingslager sind die Lebensbedingungen nicht zu ertragen. Nicht einmal Obdachlose leben so. Und das Schlimmste, es sind so viele Kinder darunter. So viele Kinder. Warum bringen sie die nicht wenigstens weg? Wir können nichts machen. Wir können nur schreien. Die Stimme ist alles, was wir haben. Das ist kein Heimspiel für die Delegation, aber Barroso ließ zuerst über den Nachrichtendienst Twitter verbreiten, man sei hier, um solidarisch zu sein, indem konkret gehandelt werden soll. Nichts anderes war auf Lampedusa erwartet worden. Bürgermeisterin Giusi Nicolini hatte schon vor ein paar Tagen gesagt, wenn sie kommen, nur um ihr Beileid auszudrücken, dann können sie einfach auch nur eine E-Mail schreiben. Und dann, bei einem Besuch im völlig überfüllten Flüchtlingslager der Insel, wurde es tatsächlich konkret. Dort sprachen die Politiker unter anderem mit Überlebenden der Katastrophe der vergangenen Woche. Enrico Letta, Italien Italiens Regierungschef will daraus Konsequenzen ziehen. Heute starten wir von vorn. Das ist unser Kampf in Europa, zusammen mit der Europäischen Kommission, um die Aufmerksamkeit, die dieses große Thema in Europa bekommt, zu verändern. Das ist ein europäisches Thema, ein globales Thema, vielleicht wichtiger als alles andere. Letta will, dass sich Europa den Flüchtlingsströmen und der Migration besser annimmt als bisher. Schon Ende des Monats soll sich ein EU-Gipfel damit beschäftigen. Italien will seine EU-Ratspräsidentschaft ab Mitte 2014 dazu nutzen, etwas voranzubringen. Auch EU-Kommissionspräsident Barroso kam nicht mit leeren Händen. Italien soll noch in diesem Jahr 30 Millionen Euro zusätzlich von der EU bekommen, um die Situation der Flüchtlinge zu verbessern.
Ganz bescheiden im Schlapperlook soll Janet Yellen früher als Professorin über den Unicampus geschlendert sein. Aber nicht ihr Äußeres, ihre ökonomische Brillanz hat Aufmerksamkeit verdient. Janet Yellen soll Ende Januar die Leitung der amerikanischen Notenbank übernehmen. US-Präsident Obama hat sich für sie entschieden, als Nachfolgerin von Ben Bernanke. Obama wird sich gegen 21 Uhr Schweizer Zeit zu Yellens Nomination äußern. USA-Korrespondent Bert Soltermann stellt uns die designierte FED-Chefin schon jetzt etwas näher vor.
Good morning and thank you for inviting me to be with you today.
Das ist Janet Yellen, 67 Jahre, ein weißer Pagenschnitt, ein ansteckendes Lachen, viel Grips. Und in ihrem Leben dreht sich alles um die Ökonomie. Wirtschaftsstudium an der Brown und an der Yale-Universität, Wirtschaftsprofessur an der Berkeley-Universität. Ihr Mann ist Wirtschaftsnobelpreisträger George Akerlof, ihr gemeinsamer Sohn. Ja, auch er ist Wirtschaftswissenschaftler.
She has a very sharp mind. She's very well trained. She's very experienced.
Sie sei blitzgescheit und verfüge über einen großen Erfahrungsschatz dank ihrer Arbeit für die Notenbank, sagt Professor James Wilcox, seinerzeit Yellens Büronachbar in Berkeley. Rund zwei Jahrzehnte war sie seither in verschiedenen Funktionen für die US-Notenbank FED tätig, derzeit als deren Vizepräsidentin. Ihre Nomination als FED-Chefin mache deshalb sehr viel Sinn, sagt Wilcox.
She's a very solid, safe choice to run the Federal Reserve.
Yellen ist bloß Obamas zweite Wahl. Lieber hätte er seinen engen Berater Larry Summers auf den Chefsessel gehievt. Doch der ist als Deregulierer und als schwierig im Umgang mit anderen Menschen bekannt. Widerstand, vor allem von Demokraten, war programmiert. Summers nahm sich deshalb selber aus dem Rennen. Janet Yellen gilt als Mitarchitektin der äußerst expansiven Geldpolitik, die das Fed seit Ausbruch der Finanzkrise verfolgt. Tiefstzinsen, dazu enorme Geldsummen zur Stützung der Wirtschaft. Für Yellen ist die Inflationsbekämpfung weniger wichtig als die Senkung der Arbeitslosigkeit. An einer Veranstaltung erklärte sie:
With unemployment still painfully high, job creation must be a high priority of monetary policy.
Die Arbeitslosigkeit sei immer noch schmerzhaft hoch. Die Priorität müsse deshalb beim Wirtschaftswachstum und bei neuen Stellen liegen. Die Inflation ist für Yellen derzeit keine Gefahr, die Daten geben ihr Recht. Experten gehen davon aus, dass Yellen Bernankes Kurs weiterführen wird. Das verspricht Kontinuität. Das freut die Börsen und ärgert Yellens Kritiker. Sie fragen sich, ob das Fed den richtigen Moment und das richtige Tempo für die Normalisierung findet.
If inflation does become more of a problem for the economy as a whole, I think we can rest assured that she will take the appropriate actions.
Falls sich die Situation in der Wirtschaft ändere, werde Yellen entsprechende Maßnahmen ergreifen, ist James Wilcox überzeugt. Yellen hat die Krise auf dem Häusermarkt früher erkannt als ihre Notenbankkollegen. Ihre Prognosegenauigkeit sei bemerkenswert. Der Senat muss Janet Yellen in ihrem neuen Amt noch bestätigen. Nicht ausgeschlossen, dass einige Republikaner, die mit der Politik der Notenbank nicht einverstanden sind, diesen Prozess blockieren oder zumindest bremsen. Das Risiko dabei? Sie könnten damit ihre eigenen Wählerinnen verärgern. Denn Yellen hat nicht nur fachliche Qualifikationen fürs Amt, sie wäre auch die erste amerikanische Notenbankchefin.
At the highest levels in central banking, there are very few women.
In der Welt der Notenbanken habe es nur wenige Frauen in Top-Positionen, stellt Yellen selber fest. Ihre Wahl würde das wenigstens ein bisschen ändern.
Noch ist aber Ben Bernanke Chef der amerikanischen Notenbank und als solcher hat er den Internationalen Währungsfonds aufgeschreckt. Dort macht man sich nicht nur wegen des ungelösten Haushaltsstreits in den USA Sorgen, sondern auch wegen der Straffung der amerikanischen Geldpolitik. Die wird mit zunehmender Angst erwartet, denn sie könnte zu Verwerfungen auf der ganzen Welt führen. Als Bernanke im Mai andeutete, dass er den Geldhahn bald zudrehen könnte, zogen große Investoren viele Milliarden Dollar Kapital aus den Schwellenländern ab. Bernanke hat inzwischen zurückgerudert, aber die Sorge bleibt. Aus Washington, Maren Peters.
Nayuko Shinohara kennt sich aus mit Finanzkrisen. Der Japaner ist seit vielen Jahren Manager beim Internationalen Währungsfonds. Und auch jetzt ist Shinohara alarmiert. Die Kapitalflucht, die viele Schwellenländer in den vergangenen Monaten erlebte, sei eine Art Mini-Stresstest für das, was noch kommen werde, sagte Shinohara am Rande des IWF-Jahrestreffens in Washington. Und er meint damit den Ausstieg der USA aus der expansiven Geldpolitik.
What happened in the past few months is a kind of a mini-Stresstest for many countries.
Zwischen Mai und Ende August verlor der Schwellenländerindex MSCI mehr als 10% an Wert. Wegen der Aussicht auf höhere Zinsen in den USA zogen Investoren blitzschnell Kapital aus den Schwellenländern ab. In den USA konnten sie nun höhere Renditen erwarten und das bei geringerem Risiko als in Schwellenländern. Als Folge des Kapitalabzugs verloren die Währungen in Ländern wie Brasilien, Indien und der Türkei massiv an Wert. Allein bei der indischen Rupie waren es zwischen Mai und Ende August 15%. Dadurch verteuerten sich die Einfuhren. Maschinen, Computer oder Nahrungsmittel aus dem Ausland kosten plötzlich mehr und die Inflation steigt. Auch wenn US-Notenbankchef Bernanke im September klargestellt hat, dass er den Geldhahn vorerst noch offen halten will, den Schwellenländern ist klar, dass sie nur eine Verschnaufpause bekommen haben. Das dicke Ende kommt bestimmt. Nach einer Schätzung des Internationalen Bankenverbands IIF werden allein in diesem Jahr 150 Milliarden Dollar weniger privates Kapital in Schwellenländer fließen. Sollte die US-Notenbank den Geldhahn zudrehen, was schon ab Dezember der Fall sein könnte, werde es noch deutlich weniger. Das dürfte das Wachstum in den ohnehin schwächelnden Schwellenländern weiter bremsen. Eines sei schon jetzt klar, sagte Krisenprophet Nouriel Roubini. Die Party in den aufstrebenden Volkswirtschaften wie China, Brasilien, Türkei oder Südafrika, also die Zeit des ungestümen Wachstums, sei vorbei.
The party is over because China is slowing down in terms of trade, a worsening commodity cycle.
Das liegt zwar auch an sinkenden Rohstoffpreisen und der ohnehin flauen Weltwirtschaft, aber wird verstärkt durch die schwankenden Kapitalströme. Länder wie Indien oder Brasilien wehren sich zwar mit Kapitalverkehrskontrollen und Einfuhrbeschränkungen gegen den Währungsverfall, aber ihre Möglichkeiten sind begrenzt. Letztlich sind sie abhängig von der US-Geldpolitik. Schon werden Erinnerungen an die Mexiko-Krise Anfang der 80er oder die Asien-Krise Ende der 90er Jahre wach. Doch die meisten Ökonomen, darunter auch Krisenprophet Roubini, sehen Schwellenländer heute besser gewappnet.
Compared to the past, I would say that there are elements that are stronger today than the years of the crisis because most of them have flexible exchange rates.
Viele Länder hätten die guten Zeiten genutzt, um dickere Währungspolster anzulegen. Diese Polster könnten sie in der Krise nutzen, um den Kurs der eigenen Währung zu verteidigen. Außerdem hätten sie, im Gegensatz zu vielen Ländern damals, ihre Währung nicht mehr an den Dollar gekoppelt. Sie könnten deshalb flexibler reagieren. Ob die Krise in den Schwellenländern eskaliert, werde entscheidend davon abhängen, wie schnell die US-Notenbank den Geldhahn zudrehe, sagte José Viñals, der Chef der Kapitalmarktabteilung beim IWF.
The key issue is, will this transition be smooth or will it be bumpy?
Die große Frage sei, wird es ein sanfter Ausstieg oder ein holpriger? Noch kann diese Frage niemand beantworten.
Mit dem Beitrag von Wirtschaftsredaktorin Maren Peters aus Washington ist es 18.23 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit dem geschriebenen Wort Brasilien an der Buchmesse und dem guten Ton Giuseppe Verdi zum 200. Geburtstag. Zuerst aber Nobelpreis Nummer 3 diese Woche. Alles wandert in den Computer. Der diesjährige Nobelpreis für Chemie zeigt, dass es kaum noch einen Bereich gibt, der nicht davon betroffen ist. Ausgezeichnet wurden heute drei amerikanische Chemiker für ihre Konzepte, welche die Chemie aus den Labors holt und in den Computer steckt. Vorbei also mit den Chemieexperimenten im Labor, wo es qualmt und stinkt. Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss.
Die Amerikaner Martin Karplas, Michael Levitt und Ari Warshall erhalten die begehrte Auszeichnung dafür, dass sie die Chemie quasi vom Labor in den Computer verschieben. Die Chemie ist gewissermaßen im Cyberspace angekommen, sagt Staffan Normark vom Nobelkomitee.
This year's prize is about taking the chemical experiment to cyberspace.
Aber was ist Chemie im Cyberspace? Das bedeutet, dass für die Entwicklung von neuen chemischen Stoffen nicht mehr zwangsläufig langwierige Experimente nötig sind. Statt, salopp gesagt, Versuch und Irrtum zu praktizieren, kann vorher am Computer berechnet werden, was die größten Aussichten auf Erfolg hat. So können viele Experimente und damit auch Material und Kosten eingespart werden. Bei den Chemikern spielen heute deshalb die Theoretiker eine zunehmend wichtigere Rolle gegenüber den Praktikern im Labor. Dazu Sven Lidin, Professor für Chemie und Mitglied des Nobelkomitees.
Today, when theoreticians come with a prediction that we cannot prove is correct,
wenn heute ein Experiment nicht die erwarteten Resultate liefert, suche man den Fehler im Labor und nicht wie früher bei den theoretischen Grundlagen des Experiments. Versuche im Labor braucht es also auch heute noch, aber ihre Bedeutung hat abgenommen. Dies, weil die Verlagerung vom Analogen ins Digitale, also vom Labor in den Computer, eben viele Vorteile bietet. Es kann zum Beispiel berechnet werden, wie sich große und komplexe Biomoleküle verhalten, Eiweiße im menschlichen Körper etwa. Der Nobelpreisgewinner Arye Warshall sagte heute dazu:
To understand how very complex molecules are working. So it's all the time it's how the things are working and every time it's for more complex questions.
Es können immer komplexere Moleküle mit den Methoden der theoretischen Chemie bearbeitet werden. Chemie im Computer wird in Zukunft vermutlich immer wichtiger werden, insbesondere für die Entwicklung von neuen Medikamenten. Konkret konnte so zum Beispiel schon ein neues Medikament gegen die Immunschwächekrankheit AIDS entwickelt werden.
Brasilien gibt mit Unruhen und Korruptionsskandalen zu reden, gerade eben wieder. Aber das Land gibt nicht nur zu reden, auch zu lesen. Ganz groß als Gastland an der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Zur brasilianischen Delegation in Frankfurt gehört mit João Ubaldo Ribeiro einer der bekanntesten Schriftsteller. Brasilien und seine Geschichte sind wiederkehrende Themen in seinen Texten. Literaturredaktor Michael Luisier hat Ribeiro zu einem Gespräch über den Zustand Brasiliens und seiner Literatur getroffen.
A country with no literature is a country without a soul. And people do not realize that in Brazil.
Ein Land ohne Literatur ist ein Land ohne Seele. Und die Leute in Brasilien merken das nicht. Damit spricht João Ubaldo Ribeiro eines der Grundprobleme der brasilianischen Literatur an, nämlich, dass in Brasilien immer weniger Belletristik gelesen wird. Das ist ein international bekanntes Phänomen. Es gibt aber auch noch einen brasilianischen Aspekt dabei.
People are functionally illiterate. They have an elementary school diploma.
Die Leute sind funktionale Analphabeten, sagt João Ribeiro. Das heißt, sie gehen zur Schule, schließen sie ab, können aber danach nicht lesen und schreiben. Niemand weiß, wie viele Leute davon betroffen sind. Manche reden von 25% der Bevölkerung, andere sogar von bis zu 55. Und es wird immer schlimmer. Es ist ein düsteres Bild, das João Ubaldo Ribeiro bei unserem Treffen vom heutigen Brasilien malt. Nicht nur was die Akzeptanz der Literatur betrifft, sondern auch was die Gesellschaft angeht. Drohender Staatsbankrott, ein nicht funktionierendes Gesundheitssystem und vor allem die Korruption.
The number of politicians that go into politics poor and come out not as millionaires, but as billionaires is immense.
Die Anzahl der Leute, die arm in die Politik gehen und nicht als Millionäre, sondern gleich als Milliardäre wieder rauskommen, sei enorm, sagt Ribeiro. Ständig hört man von Leuten, die wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet werden. Aber den meisten geschieht nichts.
Most of them go unpunished.
Ribeiro hat in seiner 40-jährigen Karriere viel über Brasilien geschrieben. Praktisch sein ganzes Werk, das hauptsächlich aus 7 zum Teil sehr erfolgreichen Romanen besteht, dreht sich um die Geschichte dieses Landes. In seinem berühmtesten und erfolgreichsten Roman, das im deutschsprachigen Raum unter dem Namen Brasilien, Brasilien bekannt ist, das aber in Wirklichkeit Es lebe Brasilien heißt, singt er noch das hohe Lied auf ein Brasilien, das er als einzigen wirklichen Melting Pot der Menschheit bezeichnet. Als ein Land, in dem es keine Rolle spielt, ob jemand Lopez heißt oder Abdullah. Das ist 30 Jahre her. Heute sieht er die Gesellschaft ganz anders.
Now there is a movement which is the division of the Brazilians.
Heute gibt es eine immer stärkere Bewegung hin zur Trennung, sagt Ribeiro. Zwischen Heterosexuellen und Homosexuellen, Schwarzen und Nichtschwarzen, Indios und Nicht-Indios, zwischen Männern und Frauen. Die brasilianische Gesellschaft teilt sich auf in viele sich bekämpfende Gruppen.
Society has been divided into conflicting groups.
Ribeiro steht für ein zwar heterogenes, aber einheitliches Brasilien, an dem jeder seinen Platz hat. Jüngere Schriftsteller sehen das anders. Nicht, weil sie grundsätzlich anderer Meinung wären, sondern weil sie das Land Brasilien weniger interessiert als ihre globale Welt, in der sie leben. Ribeiros Thema ist und bleibt aber Brasilien. Und er versucht auch noch mit 72 mit seiner Kunst auf seine Landsleute Einfluss zu nehmen. Denn, und das ist Ribeiros Credo, der einzige Weg, all den Problemen zu begegnen, ist die Kunst.
The only way we can face these problems is through art.
João Ubaldo Ribeiro, einer der brasilianischen Schriftsteller an der Frankfurter Buchmesse. Wenn die nach Hause schauen, dann sehen sie also immer mehr Brasilianer, die nicht lesen können, und sie sehen Lehrkräfte, die Anfang Woche gegen das desolate Schulsystem auf die Straße gingen. Diese Lehrer unterstützen die brasilianischen Autoren in Frankfurt. Der Streik sei wichtig für die Verbesserung des öffentlichen Bildungssystems, heißt es in einem Dokument, das auch Ribeiro unterzeichnete. Ich fragte Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann, welche Rolle spielen denn die Schriftsteller, die Intellektuellen bei den Protesten?
Die Intellektuellen sind im Juni eigentlich nur vereinzelt auf die Straße gegangen. Aber sie haben sich später dann doch in einem Manifest mit der Protestgemeinde solidarisiert. Und man darf eben nicht vergessen, dass die Proteste ihre Berechtigung hatten und haben, weil das, was Millionen von Brasilianern im Bus oder in den Spitälern widerfährt, das ist einfach schlichtweg menschenunwürdig. Und jetzt zeigt sich zum Beispiel auch noch, dass der Analphabetismus wieder zunimmt.
Die Demonstrationen jetzt, diese Woche, sind in Straßenschlachten ausgeartet. Ist das quasi eine Neuauflage der Massenproteste vom Sommer?
Nein, die Massenproteste haben sich gelegt. Jetzt sind vor allem Vandalen und Anarchisten auf der Straße. Das sind verhältnismäßig kleine, aber eben sehr, sehr gewaltbereite Gruppen.
Und wieso haben sich denn im August und September eigentlich diese Proteste gelegt?
Es ist so, dass die Politik die Fahrpreiserhöhungen zurückgenommen hat, die ja ab Juni alles ausgelöst hatten. Und dann kommt dazu, dass die Mittelklasse mit diesen Gewaltaktionen, wie man sie heute kennt, auf den Straßen nichts mehr zu tun haben will. Ich glaube, es ist auch eine Vorsichtsmaßnahme, denn die Polizei geht gegen diese Gewaltbereiten mit äußerster Härte vor.
Und diese Gewaltbereiten, in dem Zusammenhang ist die Rede von einem schwarzen Block. Was sind denn das für Leute?
Ja, es sind zur Hauptsache Anarchisten der extremen Linken und Rechten, die es auf sogenannte Kapitalismus-Symbole abgesehen haben, also auf Banken, Versicherungen oder Multis. Und es sind deren Einrichtungen, die regelmäßig in Flammen aufgehen. Und diese Gewaltgruppen haben es eben doch geschafft, die Proteste zu kriminalisieren und sie eines Teils ihrer Glaubwürdigkeit zumindest zu berauben.
Die brasilianische Präsidentin Rousseff, Sie haben gesagt, hat bei den Fahrpreisen, ist sie der Bevölkerung entgegengekommen, aber eigentlich hat sie auch versprochen, diese enorme Korruption zu bekämpfen. Sieht man davon etwas?
Es ist für die Öffentlichkeit nicht sehr sichtbar, was die Präsidentin da unternommen hat. Aber es ist schon so, dass ein ganzer Katalog von Maßnahmen zur Beratung im Kongress liegt. Langwierig ist dieser Prozess, weil den Abgeordneten und eben auch selbst denen von der Regierung manche Punkte, die die Präsidentin ins Spiel gebracht hat, nicht passen. Zum Beispiel beinhaltet eine der Reformen die öffentliche Finanzierung von Wahlkämpfen. Damit würden die Parteispenden entfallen und das widerspricht dann der Logik der Politiker, die dank diesen Spenden in der Vergangenheit sehr, sehr intransparent operieren konnten. Grundsätzlich würde ich meinen, gehen die Reformvorschläge der Präsidentin in die richtige Richtung.
Sie hat es auch bitter nötig, etwas zu tun. Ihre Beliebtheitswerte sind in den Keller gestürzt bei den Protesten. Wo steht sie denn jetzt?
Sie steht wieder besser da, sie hat leicht zulegen können an Popularität. Aber das heißt eben nicht, dass ihre Wiederwahl nächstes Jahr damit allein schon garantiert ist. Nächstes Jahr wird sie nämlich gegen eine gut beleumundete Linkspartei mit zwei sehr, sehr populären Zugpferden antreten müssen. Und damit haben dann die Brasilianer zum ersten Mal die Wahl zwischen zwei verschiedenen linken Optionen.
Also insgesamt kann man sagen, es wird zwar etwas getan, aber das wird sich noch lange nicht spürbar auswirken. Die Probleme bleiben weiterhin bestehen. Wie groß, Ulrich Achermann, ist denn die Gefahr, dass die Proteste auch im großen Stil wieder aufflammen?
Ich glaube schon, dass es dazu kommen wird, weil die Korruption ja nun wirklich nicht aus der Welt geschafft ist. Ich denke, dass es nur einen neuen Irritationsfaktor braucht und schon stehen die Leute wieder auf der Straße. Und in dem Zusammenhang ist eben wichtig, dass man das Potenzial nicht unterschätzt. Heute zum Beispiel dürften die Leitzinsen auf 9,5% steigen und das ist natürlich für die verschuldeten Haushalte immer stärker ein Problem. Und ich glaube, dass es ganz große Schwierigkeiten gäbe, wenn zum Beispiel die Vollbeschäftigung, die es heute gibt, kippen würde.
Ulrich Achermann. Heute vor 200 Jahren wurde der Komponist Giuseppe Verdi geboren. Ihn verehren auch heute noch viele Italienerinnen und Italiener, natürlich seiner eingängigen Musik wegen. Sie feiern ihn aber auch als politischen Nationalhelden. Dabei war er das gar nicht. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis ist in den Geburtsort von Verdi gereist, nach Busseto bei Parma. Das ist in der Emilia-Romagna. Diese Reportage hat er uns mitgebracht.
Quindi è stonatissimo.
Forte piano viennese era di proprietà di Barezzi, ma Verdi ha suonato a lungo su questo pianoforte.
Dieses Forte Piano gehörte Antonio Barezzi, dem großen Förderer des noch jungen Verdi, sagt Riccardo Napolitano, Präsident des Verdi-Museums Casa Barezzi in Busseto. Das Instrument stand schon 1844 in diesem Raum. Verdi komponierte darauf die Oper «I due Foscari». Als sein Mentor im Sterben lag, da begleitete er ihn mit seinem Klavierspiel in den Tod. «Das ist er», sagte Barezzi auf dem Sterbebett, «mein Verdi, mein Verdi».
Il me Verdi, il mio Verdi, il mio Verdi.
Im Stadtzentrum von Busseto steht die große Verdi-Statue. Sie zeigt ihn so, wie er sich fast immer abbilden ließ, sitzend mit herrisch arrogantem Blick. In Busseto sind die Meinungen fast gemacht.
Verdi und Busseto war das Massimo, das man haben
kann. Verdi und Busseto, das sei das Beste, was man sich vorstellen könne, sagt er, stellvertretend für fast alle. Diese ältere Dame ist die einzige, die Verdi ein bisschen differenzierter sieht.
Come musicista è una cosa fantastica. Come uomo io lo apprezzavo meno. Come uomo, sì.
Als Musiker war er gut, als Mann weniger.
La donna è mobile, qual più mal vedo, muta d'accento e di pensiero. Sempre un amabile leggiadro viso.
Verdi war ein Donnaiolo, ein Schürzenjäger. Das wäre noch akzeptiert gewesen. Nachdem seine erste Frau sehr jung gestorben war, tat er sich aber mit einer bekannten Sängerin zusammen, die mehrere Kinder mit verschiedenen Männern hatte. Die bessere Gesellschaft von Busseto, stockkatholisch und bigott, hatte kein Erbarmen. Gingen die Verdis vorbei, schlossen die Bewohner die Fensterläden. Lief seine Partnerin an der Kirche vorbei, bewarf man sie mit Steinen. Verdi zahlte es den Bewohnern von Busseto heim, aber erst später, als er reich und weltberühmt war. Wir sind hier im winzigen Theater Giuseppe Verdi von Busseto. 1868 wurde es eingeweiht, also noch zu Verdis Lebzeiten. Nur, er wollte dieses Theater nie. Er fand, das Caff Busseto brauche das nicht. als es eröffnet wurde, die ganze Gesellschaft von Busseto mit grünen Krawatten als Zeichen der Ehre für Verdi wartete, da fehlte er. Er war tags zuvor abgereist. Das war seine Rache für die schlechte Behandlung, die ein Busseto wegen seiner wilden Ehe mit der Sängerin erfahren hatte.
Avevano avuto molti sgarbi nei suoi confronti.
Verdi gehört zu jenen Komponisten, die schon zu Lebzeiten Triumphe feiern konnten und sehr, sehr reich wurden. In Italien sagen viele, Verdi sei wichtig gewesen bei der Vereinigung Italiens 1861, als Aufständische mit französischer Unterstützung die Habsburger im Norden und die Bourbonen im Süden verjagten und dem Papst die Ländereien in Mittelitalien wegnahmen. Riccardo Napolitano.
Famoso quello che aveva scritto Roma sui muri, Viva Verdi.
Während der Unruhen tauchte auf den Mauern Roms der Schriftzug Viva Verdi auf, aber mit Punkten zwischen den Buchstaben seines Namens. Das stand für Viva Emanuele, Re d'Italia. Hochlebe Emanuele, der König Italiens. Damit wurde Verdi zum Symbol für den Aufstand.
Quindi era diventato un po' un simbolo.
Heute weiß man allerdings, dass sich Verdi von den Kämpfen immer betont fernhielt.
Ma che Verdi fosse un uomo di teatro e quindi sapeva sfruttare bene anche le occasioni.
Verdi war ein Mann des Theaters, einer, der sich sehr gut verkaufen konnte. Die Oper Nabucco schrieb er nicht, um die Befreiungskämpfer zu unterstützen. Nabucco gab es schon lange. Es war umgekehrt, es waren die Italiener, die Aufständischen, die Nabucco wählten, als musikalischen Ausdruck für ihren Unabhängigkeitswillen. Verdi war das Recht, aus finanziellen Gründen, aber auch, weil er für die Befreiung war. Das kann man in seinen Briefen lesen.
Perché ci sono tante lettere in cui lui parla dell'unità d'Italia. La torma un assassino. Scelga morte sua via, le cose di punire.
Die Faszination für Verdi hält in Italien bis heute an, wegen seiner eingängigen Musik und seiner historisch zwar falschen, aber weiterum geglaubten Rolle im Befreiungskrieg. Auch Riccardo Napolitano, der die Besucher seit Jahren durch das Verdi-Museum in Busseto führt, jedes dort ausgestellte Dokument in- und auswendig kennt, auch die nicht ganz so altruistische Rolle des Komponisten, auch er ist ein glühender Verehrer von Verdi. An jedem Todestag von Verdi, im kalten Januar, steht Riccardo Napolitano, der Buchhalter, zusammen mit ein paar hundert Bewohnern vor der Verdi-Statue in Busseto und singt.
Va pensiero sulla lidorate, va ti posa sui piedi.
Harmonische Klänge sind das. Hier ist aber leider Schluss. Das war Italien-Korrespondent Massimo Agostinis und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Ursula Hürzeler, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.